Dratschkattel. Vom Elternpodcast zum Beziehungs-Real Talk mit dem Beda,
der Barbara
und der Dratschkattel. Wie gewohnt, überall da, wo es Podcasts gibt. So, ein frohes neues Jahr an alle. Wir starten in das vierte Podcast-Jahr mittlerweile. Und wie im Dezember angekündigt, haben wir jetzt eine kleine Änderung, weil ich in diesem Jahr nur einen Dauergast habe, sprich mein einziger Gast in diesem Jahr wird der Peter sein, in jedem zweiten Monat. Der Peter, der Paarberater, die meisten kennen ihn wahrscheinlich schon seit über 25, oder muss man jetzt 26 Jahren sagen? Vielen, vielen, vielen Jahren auf jeden Fall Erfahrung im Paarberatung, Paartherapie, Sexualberatung und ja, wir werden jetzt also ein bisschen in die Beziehungsrichtung gehen. Und für diesen Monat haben wir uns das Thema ausgesucht, beziehungsweise der Peter hat es gewählt, sexuelle Störungen bei Mann und Frau. Und das ist ein Thema, wo nicht so gerne drüber gesprochen wird, glaube ich, öffentlich, was aber sehr, sehr viele Menschen betrifft. Genau, wir fangen mal mit den Damen an. Da gibt es eine ganz interessante Studie aus dem Jahr 2020 über sexuelle Probleme bei Frauen. Es geht ums Thema reduziertes Verlangen auf Sexualität bzw. auch um Orgasmusprobleme. Und man kann, ich habe jetzt ganz, ganz viele Daten vor mir liegen, das ist, glaube ich, zu viel zum Vorlesen, aber man kann, glaube ich, grob sagen, bei den 25- bis 65-Jährigen hat mindestens jede dritte von 10 Frauen reduziertes Verlangen und mindestens jede fünfte Orgasmusprobleme. Peter, wie definiert man denn reduziertes sexuelles Verlangen? Und wie unterscheidet sich das zu, ich habe jetzt Kopfweh?
Ja, hallo, Dratschkattel, grüß dich. Dir auch nochmal am Anfang gleich ein gutes neues
Dankeschön.
Jahr.
Dankeschön.
Ja, wir haben heute spannendes Thema, sexuelle Störung bei Mann und Frau. Auf der einen Seite ist es spannend, auf der anderen Seite ist es natürlich immer noch ein Tabuthema. Ja, reduziertes sexuelles Verlangen, so heißt es offiziell. Eigentlich muss man sagen, ich habe schlichtweg keine Lust. Also, das ist ein großes Thema bei Frauen, weil dieses reduzierte sexuelle Verlangen in Wellen auftritt. Das heißt, es gibt Jahre, da sind Frauen sehr aktiv und dann gibt es wieder Zeiten, wo sie also weniger aktiv sind. Ich nehme jetzt einmal nur die Zeit mit dem Baby raus. Da wird Prolaktin ausgeschüttet. Das heißt, damit eben die Milch schießt und damit man auch das Baby stillen kann. Und wenn Prolaktin ausgeschüttet wird in diesem Zustand, dann hat man ein vermindertes sexuelles Verlangen. Also da ist in der Regel wenig los. Dann gibt es natürlich den ganz normalen Zyklus, die Abläufe. Wir wissen dann, wenn der Eisprung kommt, hat die Frau am meisten Lust und dann wird es gleichzeitig auch am gefährlichsten. Dann ist die Verhütung eben am ehesten angeraten, wenn man keine Kinder haben will. Aber es gibt im Grunde ganz, ganz viele Dinge, warum Frauen überhaupt nicht in die sexuelle Lust kommen. Ich habe mal da ein paar so zusammengestellt. Also häufig sind es auch Depressionen oder Ängste oder psychische Faktoren, die eine Rolle spielen, auch Arzneimittel. Also man glaubt gar nicht, wie viele Arzneimittel die Lust beeinträchtigen. Also nur mal, damit wir auch wissen, was dann ist für Arzneimittel. Also wenn ich zum Beispiel Antidepressiva nehme, wenn ich Cortison nehme, Antirheumatiker, Heuschnupfenmittel, und auch diese Magensäureblocker, also Pantoprazol und wie sie alle heißen. Und man muss einfach sagen, es gibt sehr, sehr viele, die diese Magensäureblocker nehmen und diese Heuschnupfenmittel nehmen. Also das alles kann Lust und kann auch Lust auf sexuelle Aktivitäten natürlich dämpfen. Dann haben viele auch Schmerzen beim Verkehr. Das wird häufig unterschätzt. Da muss man einfach gucken, ob da eine medizinische Ursache zugrunde liegt. Und was ein ganz großes Thema ist, das bestätigen auch alle Frauen hier bei mir in der Praxis, sie können einfach nicht mit ihrem Partner über Sexualität sprechen. Also das heißt, hier ist einfach kein Dialog da und man weiß eigentlich gar nicht, wie man das Gespräch beginnen soll. Meistens wiegeln die Männer dann schon ab, weil es einem unangenehm ist. Ja, und dann schleift sich das irgendwann ein. Und ja, und da haben wir ja heute auch einiges dazu zu sagen.
Ab wann ist eine sexuelle Störung, weil ich glaube, es kennen viele Frauen, dass einfach keinen Bock haben. Mhm. Kannst du da ungefähr einen Richtwert sagen, ab wann man sich denkt, boah, bin jetzt seit 2 Jahren, keine Ahnung, irgendwann kein Verlangen mehr da ist, dann geht es schon in Richtung Störung. Kann man das ungefähr pauschalisieren?
Also ich werde ja oft gefragt, wie oft hat denn der Deutsche durchschnittlich Sex oder sind wir denn normal? Also das Wort normal sollte man in der Sexualität überhaupt nicht gebrauchen. Es geht einfach darum, dass man regelmäßige Sexualität hat. Regelmäßige Sexualität hat wenig mit Quantität zu tun, sondern einfach damit zu tun, dass die Abstände halt nicht zu groß sind und dass man immer wiederkehrende Sexualität hat. Das kann einmal in der Woche sein, das kann aber ein- oder zweimal im Monat sein oder was weiß ich, zweimal alle 6 Wochen oder zweimal in der Woche. Also das entscheidet jedes Paar für sich selbst. Ich denke, wenn längere Abstände bleiben, also ich sage jetzt einmal länger wie 4 Monate, würde ich jetzt vielleicht einmal sagen, dann ist es meistens schon so, dass Sexualität nicht mehr zum Alltag eines Paares gehört, sondern dass Sexualität immer neu begonnen werden muss. Man muss sich das so vorstellen, wie bei einem Menschen, der das erste Mal nach Jahren wieder auf ein Fahrrad steigt. Oder
das verlernst du nicht. Das Reifen verlernst du nicht.
Ja, das verlernst du nicht. Aber du bist am Anfang noch wackelig und du guckst noch so ein bisschen rein. Natürlich kommst du wieder rein, aber es ist ein wesentlich unsicherer Beginn und genauso ist es in der Sexualität. Also wenn wir Sexualität laufend haben, dann konditionieren wir die Sexualität. Das heißt, wir sind einfach fitter in dem Thema drin. Und oft ist es ja im Urlaub so, da funktioniert es gut. Ich sage immer, da ist man im Trainingslager. Da hat man Sex, vielleicht in den 14 Tagen, 3, 4 Mal. Und dann, sobald man wieder daheim ist, kann man es nicht umsetzen. Ja, und das ist eben das große Problem, dass man regelmäßige Sexualität, glaube ich, auch braucht, um sich auch, ja, um auch gut darin zu sein, um sich zu verbessern. Und es auch, dass es für beide Teile eben auch eine gewisse Weiterentwicklung gibt in der Sexualität. Aber wenn jetzt dieses reduzierte Verlangen nicht da ist, dann ist es natürlich das große Thema, ja, steht die Lust vor der Tür, klopft die, sagt, hallo, heute bin ich wieder mal da, heute war es wieder mal an der Zeit.
Eisprung.
Wir kannten heute wieder mal. Und häufig ist es halt so, dass sich jeder auf den anderen verlässt. Also wenn der möchte, dann wird er sich jurieren. Und so wartet halt jeder auf den anderen, dass er den ersten, ja, dass er den ersten Fehler, sage ich jetzt mal, macht. Oder dass er den ersten Anstoß macht. Und jeder hat natürlich Angst, zurückgewiesen zu werden. Dann kommt natürlich unsere moderne Gesellschaft noch dazu, dass Frauen heute ja auch sehr vehement ihre Sexualität einfordern dürfen und natürlich auch ganz klar sagen dürfen, wann sie wollen und wann nicht. Da hat sich ja doch in den letzten 50 Jahren einiges geändert. Ja, und das alles führt letztendlich dazu, dass es überhaupt keine Sexualität mehr gibt, weil sich halt jeder auf den anderen verlässt. Wir waren ja jetzt zunächst einmal bei den Frauen. Ich möchte vielleicht bei den Frauen das so ein bisschen aufteilen, weil ich glaube, das ist für deine Hörerinnen und Hörer auch ganz interessant. Ich nenne es immer die 5 Luststufen. Die Luststufe 1 bei Frauen ist, also ich möchte jetzt einen, ich brauche das jetzt, das muss jetzt auch unbedingt passieren. Gehen auch auf andere Männer los. Ich sage es gleich dazu, das ist kein natürliches sexuelles Verhalten.
Ist das da, wenn es losgeht?
Nein, das wäre jetzt, wenn man zum Beispiel eine Frau sehr, sehr, sehr aktiv ist sexuell, sich über die Sexualität auch definiert. Ich sage jetzt einmal, auf jeden Mann, der in irgendeiner Art und Weise hier über den Weg läuft, den will es unbedingt, dann würde ich hier von einem pathologischen Verhalten sprechen. Da liegt meistens in der Vergangenheit was zugrunde, nämlich, dass man sich selber über die Sexualität definiert, dass vielleicht auch irgendwo einmal das Thema Missbrauch eine Rolle gespielt hat im eigenen Leben und jetzt sagt man, jetzt nehme ich mir das und kein anderer nimmt es von mir. Also das ist in der Regel therapiebedürftig, wenn man so ein extremes Verhalten zeigt. Das würde ich mal als Stufe 1 bezeichnen. Das kommt sehr, sehr selten vor. Ich glaube, haben vielleicht 2-3% der Frauen. Es gibt Männer, die würden sich so eine Frau natürlich wünschen. Aber ich glaube nicht, dass das auf Dauer die richtige Partnerin wäre. Dann gibt es so eine Luststufe 2. Das kennst du sicherlich auch. Da stimmt der Zyklus. Da liebe ich meinen Partner. Da will ich Nähe mit ihm. Jetzt habe ich einfach Lust auf den. Meistens habe ich dann Lust, wenn er nicht da ist, das höre ich immer wieder, nachmittags um 3, wenn er gerade in der Arbeit ist, da könnte man dann ja vielleicht einmal
Telefonsex
machen oder wenn es nicht am Arbeitsplatz so geht, dann könnte man zumindest den im Homeoffice stören oder man könnte auch das eine oder andere dem zuschicken, so nach dem Motto, habe jetzt gerade Lust auf dich, Punkt, sodass bei dem anderen das Kopfkino sich eben in Gang setzt, um dann vielleicht abends an dem Punkt anzusetzen. Das erleben Frauen natürlich genauso wie Männer immer wieder, aber man hat auch wissenschaftlich festgestellt, nicht in dem Maße wie bei Männern. Also Frauen haben häufig weniger spontane Lust auf Sex als Männer. Aber diese Stufe 2 ist eigentlich eine sehr, sehr gesunde Stufe, würde ich sagen. Die kennen viele Frauen auch und die darf Gott sei Dank auch so sein.
Aber was du gesagt hast, wenn ich ganz kurz reingrätschen darf, weil du das vorher mit den Medikamenten gesagt hast, also kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, ich habe das auch jetzt sehr oft gelesen, dass die Pille da auch mit reinspielt, gerade in dieses sexuelle Verlangen. Und also ich habe über 30 werden müssen, dass ich meinen Körper mittlerweile so kenne, dass ich weiß, wann Eisprung ist. Weil wenn man das mal über viele Jahre genau beobachtet, dann stimmt das schon mit dem Verlangen, dass das mit dem Zyklus wahnsinnig stark zusammenhängt.
Ja, die Pille, die spiegelt ja oder gaukelt dem Körper vor eine Schwangerschaft.
Genau.
Das führt ja auch dazu, dass das ganze Verhalten oder das ganze, der ganz normale natürliche Ablauf, dass der verändert wird. Momentan spricht man in Deutschland davon, dass 29% der Frauen noch die Pille nehmen. Also der Wert ist stark rückläufig.
29%?
Ja, krass. Das ist also gar nicht mehr so viel. Wir haben also schon Quoten gehabt um die knapp 40%. Also das ist rückläufig seit einigen Jahren. Hängt natürlich auch mit der Thrombose-Diskussion zusammen und auch mit dem verminderten sexuellen Bedürfnis dann von Frauen, die festgestellt haben, wenn sie Pille absetzen, ist auf einmal ganz anders. Und wir haben auch in einem vorangegangenen Podcast einmal darüber gesprochen, die Pille verändert auch den Geruchssinn. Also wir riechen 7-mal schlechter, wenn wir die Pille nehmen als Frau. Das heißt, setze ich die Pille ab und habe aber meinen Partner vielleicht mit Pille kennengelernt, dann kann durchaus sein, dass ich
danach, nicht mehr riechen kann. Schön.
Dass man danach gar nicht mehr riechen kann. Ja. Also das ist alles schon passiert. Soll aber jetzt keine Frau davon abhalten, auf alternative Verhütungsmethoden umzusteigen. Ja, also das spielt sicherlich eine große Rolle. Und vielleicht, um zu dieser Tabelle zurückzukommen, das ist die Stufe 2, die ich angesprochen habe, dass man einfach Lust auf Sexualität hat. Das wäre eigentlich die gesündeste. Dann gibt es die Stufe 3, die erlebe ich sehr, sehr häufig bei Frauen. Ich habe jetzt eigentlich gar keine richtige Lust, aber da war jetzt das ganze Wochenende so nett. Der
muss man belohnen.
Ja. Der hat sich auch irgendwie um mich gekümmert, der ist mir ganz nah. Naja, jetzt umgarnt er mich auch noch, er wirbt um mich. Jetzt lasse ich mich mal auf dieses Spiel ein. Also ich ziehe mich vielleicht auch ein bisschen, ich spiele auch ein bisschen mit ihm. Ich habe ja immer nur die Entscheidungsgewalt darüber, dass ich ja Stopp sage oder dass ich es nicht dann doch nicht durchführe. Das erleben viele Frauen und dann, wenn sie sich in diesen Prozess einlassen, kommt auf einmal die Lust. Also weil diese Erregungsphase bei Frauen eben wesentlich länger dauert als bei Männern. Dann haben sie Sex und danach denken sie sich, Mensch, das war schön, das können wir eigentlich öfters machen und bis zum nächsten Mal, sage ich ihm, ist schon wieder vergessen. Mhm. Dann gibt es die Stufe 4. Also ich habe jetzt keine Lust auf Sex, ich möchte jetzt eigentlich gar keinen Sex, aber naja, einer der häufigsten Gründe auch Sexualität aus Sicht der Frau zu haben, ist ja nicht nur, weil ich den Partner attraktiv oder lieb finde, sondern auch, weil ich meinem Partner auch etwas schenken möchte, etwas schenken. Ich möchte mich verschenken, ich möchte ihm ein Geschenk geben. Und ich selber brauche das jetzt nicht, aber mir macht es jetzt nichts aus, wenn ich mit ihm sexuelle Handlungen durchführe, was das auch immer im Detail sein mag. Und ich fühle mich danach auch nicht schlecht. Also das ist für mich völlig in Ordnung. Und man kann ja auch einmal dem anderen einen Gefallen tun. Es kann ja umgekehrt einmal genauso sein, dass der Partner mich verwöhnt und selber hat er gar nicht das Bedürfnis, mehr zu machen oder zum Höhepunkt oder dergleichen zu kommen. Diese, sage ich jetzt einmal, Stufen 2, 3, 4 sind völlig normal. Erleben viele Frauen auch abwechselnd, dass sie mal in der Stufe 2 sind, mal in der Stufe 3, mal in der Stufe 4. In die Stufe 1, wie gesagt, liegt meistens schon was Pathologisches zugrunde, dass man sehr aktiv und sehr reißerisch sich einen Sexualpartner sucht, weil man das jetzt unbedingt haben will. Da denke ich, da liegt was anderes zugrunde. Und jetzt habe ich die letzte Stufe noch nicht angesprochen. Es ist die Stufe 5. Die Stufe 5 heißt, ich will jetzt nicht, ich möchte keinen Sex. Ich muss jetzt aber machen, weil mein Partner sonst schlechtes Gesicht zirkt oder weil er sonst die Kinder anbläfft oder weil das ganze Wochenende sonst versaut ist.
Weil der Familiensegen abhängig
da ist. Richtig, richtig. Und deswegen lasse ich mich drauf ein. In der Regel geht es mir dann noch schlecht. Ich weine, muss mich vielleicht übergeben. Schwör mal, ja, alles schon vorgekommen. Schwör mal, dass ich das nie wieder mache. Und wenn ich das dauerhaft mache, kann ich hier sagen, dann mache ich eigentlich die Sexualität kaputt. Also ich kriege einen Hass auf meinen Partner, einen Hass auf mich und letztendlich auch einen Hass auf die ganze Sexualität. Und da sage ich hier in der Praxis bei mir ganz klar Stopp. Also da sind einfach Grenzen, die darf man nicht überschreiten.
Ja, aber merkt man das die Partner nicht, wenn sie die Frau noch Sex übergibt?
Also man muss vielleicht dazu sagen, dass wir Männer in der Regel, ich sage es wirklich in der Regel, ich würde auch sagen 9 von 10, wollen keinen Sex mit ihrer Partnerin, wenn die Partnerin keine Freude oder keinen Spaß drauf hat. Das ist ja Gott sei Dank ein natürliches Verhalten, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Also es sind bestimmt 9 oder 9,5 von 10. Und Männer kriegen das natürlich schon mit, ob die Frau jetzt Lust hat oder ob die keine Lust hat. Und nur damit sie, sage ich mal, ihrem Bedürfnis nachkommen, das sagen die meisten Männer, also das, ich will kein Almosen haben oder da kann ich darauf verzichten, da mache ich es mir lieber selbst. Und das ist auch richtig so. Also nochmal, wenn das in diese Richtung geht, dann muss man ganz ein klarer Stopp sein, dann muss man gucken, was liegt zugrunde. Liegt irgendeine Medikamenteneinnahme zugrunde? Haben Frauen ein häufig gestörtes Verhältnis zu ihrem eigenen Körper? Tun sie sich da so ein bisschen schwer, sich auf Sexualität einzulassen? Sind sie schambehaftet vielleicht von der Erziehung her? Können keine Gespräche stattfinden? Läuft sehr lieblos ab? Also das höre ich häufig bei mir in der Praxis. Lieblose Partner, die sich keine Mühe geben, wo immer Schema F abläuft, wo keine Abwechslung ist. Männer neigen halt dazu, die Abläufe zu konditionieren, immer gleich zu machen, zu strukturieren, weil dann funktioniert es halt auch. Aber im Grunde ist es nicht das, was Frau braucht.
Okay. Bloß ganz kurz nur eine Zwischenfrage. Wenn ich jetzt eine Frau bin, die selten Verlangen verspürt, aber mir geht es auch nicht ab, muss ich mir da Gedanken machen oder kommt das von selber wieder?
Also grundsätzlich...
Oder sollte ich forschen, was die Ursachen sind?
Ja, also grundsätzlich muss man mal gucken, was ist die Ursache. Dass man mal Tage, Wochen, Monate vielleicht sogar hat, wo man weniger an Sexualität denkt, das ist sicherlich ein Thema. Grundsätzlich geht es darum, habe ich überhaupt eine Motivation, um Sexualität, um sexuelle Aktivitäten zu machen? Bin ich überhaupt erregt? Wann bin ich erregt? Ist da immer mein Partner dabei oder bin ich auch so mal erregt? Wie ist das mit dem Orgasmus? Ist der für mich dann letztendlich ein Gefühl, da, wo danach die Entspannung eintritt? Und es sind verschiedene Faktoren, die letztendlich eine Rolle spielen.
Aber mit dem Orgasmus, ist das für Frauen das selig machende, aber warum tun sie denn so viele Frauen schwer, überhaupt einen Orgasmus zu erreichen? Wir haben es ja in der Studie gesehen, Orgasmusprobleme, jede fünfte mindestens.
Also ich glaube, dass viele Dinge, wir werden auch bei den Problemen noch zu den sexuellen Funktionsstörungen bei Männern kommen, viele Probleme stehen letztendlich in der Kindheit und in der Jugend. Also so ein typisches Problem bei Frauen ist eben, sich nicht selbst anzufassen. Also wir Männer müssen uns halt schon beim Pinkeln anfassen, weil wir sonst ein riesen Problem machen und pinkeln halt auch unseren Namen schon in den Schnee, wenn er den liegt. Und Mädchen heißt es halt immer, fass dich da nicht an oder setz dich anders hin oder das tut man nicht, das macht man nicht und so weiter. Das führt natürlich dazu, dass die Selbstbefriedigung, dieses sich selbst verwöhnen bei Frauen immer noch wesentlich schambehafteter ist als bei Männern. Also ich habe immer wieder Frauen hier, die sagen, ich habe mich noch nie selbst angefasst. Ich kenne das gar nicht. Ich will das auch gar nicht. Und
schön.
Ja, und man weiß halt heute von den ganzen Sexualwissenschaften, dass ganz, ganz entscheidend ist, was ich für einen Zugang zu meinem eigenen Körper habe. Das heißt, wenn ich eine Frau bin, wenn ich weiß, wo es mich stimuliert, wie es mich stimuliert, welches Kopfkino ich brauche, um in die Lust zu kommen, dann tue ich mir natürlich auch mit einem Partner wesentlich leichter. Und Männer lernen das halt schon von klein auf. Die kriegen irgendwann eine Erektion, dann stellen sie fest, wie angenehm das ist, wenn man sich dran reibt. Irgendwann kommt es zur Ejakulation, dann wird eben Hand angelegt und dann wird viel masturbiert und da lernt der Mann eben im Grunde seinen Körper kennen. Wobei er auch das große Thema natürlich hat, er will nicht erwischt werden, also deswegen werden wir später nochmal drauf kommen.
Toll, bei Mädels kommt die Periode, gell?
Ja, bei den Mädels kommt die Periode, genau. Aber bei den Jungs, die wollen halt nicht erwischt werden und deswegen geht es halt, muss ja ganz, ganz schnell passieren und das führt dann wiederum zu anderen Problemen. Aber bei den Mädchen liegt es häufig daran, dass sie gar keinen eigenen Zugang zu ihrem Körper haben, weil das Geschlechtsteil eher nach innen geht als nach außen.
Da gibt es ja also diese Übung, kennt man ja jetzt mittlerweile auch schon aus Filmen oder Serien, mit dem Handspiegel. Ja. Dass du einfach mal einen Handspiegel nimmst und dich selber anschaust, was vielen Frauen im ersten Moment sehr unangenehm ist, weil sie noch nie jemand so gesehen haben, weil sie haben nur einen Winkel. Ich meine, ein Mann sieht ja seinen Penis immer, wenn der Bauch jetzt nicht drüber hängt zum Beispiel.
Ja, nein, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich kann mich auch an vielen Gesprächen mit Frauen erinnern, die zu mir gesagt haben, wenn es um gleichgeschlechtliche Begegnungen gab, so in der Jugend oder auch später mal, die häufig gesagt haben, ich wollte es einfach mal sehen, wie das bei einer Frau ist. Wie sieht das aus? Wie riecht es? Wie schmeckt es?
Ist das bei mir normal?
Ist das bei mir
normal? Weil bei mir schaut das so aus und ich weiß nicht, ob das normal ist.
Richtig. Ja, richtig. Weil auch die Schamlippen natürlich unterschiedlich sind, die ganze Vulva ist unterschiedlich.
Die Brustwarzen, alles.
Alles ist anders, genau. Jeder hat einen anderen Vorhof an der Brust und dementsprechend ist natürlich da eine große Neugierde da. Und ich kann nur eins sagen, jeder, der neugierig ist, der entwickelt sich natürlich auch, weil der auf der Suche ist nach Lösungen oder nach Erkenntnissen. Und das ist eigentlich die beste Basis überhaupt, um wieder in die Sexualität zu kommen. Neugierig darauf zu sein, was gibt mein Körper da eigentlich her? Was braucht mein Körper? Wie fühlt sich das für mich gut an? Wie kann ich mich verwöhnen? Wo darf ich mich anfassen? Das fühlt sich gut an. Und was mag ich zum Beispiel überhaupt nicht?
Ja, vor allem, ich kann es ja von meinem Partner nicht erwarten, dass der weiß, was ich gut finde, wenn ich selber gar nicht wirklich weiß.
Richtig. Und das ist halt immer das große Problem, wenn dann Männer häufig sagen, die sind ja sehr rational oft, sag mir doch, was du willst, dann mache ich dir das so. Und dann sagt, ich kann es dir nicht sagen, mach's. Und ich kann dir sagen, ob es gut war. Aber ich kann es dir nicht pauschal sagen, was ich jetzt eigentlich will. Die Frage habe ich ja immer wieder hier in der Praxis, dass Männer so verzweifelt sind, weil sie gar nicht wissen, wo sie ansetzen sollen. Und die Frau sagt, ich kann es dir auch nicht sagen. Und dazu gehört eben einfach, dass man viel masturbiert, ja, auch als Frau, und dass man sich einfach kennenlernt und dass man weiß, wo ist es gut und wo ist es nicht gut.
Vor allem, dass vielleicht auch Kommunikation während der Sexualität.
Richtig.
Du musst ja nicht sagen, oh ja, das ist schön, sondern dass du irgendwie, wo man wieder bei den Codeworte oder bei Handzeichen oder was der Geier was ist.
Wo man die Rückmeldung gibt während der Sexualität und natürlich auch vielleicht einmal danach. Ich sage es jetzt einmal, muss jetzt im Bett nicht alles ausdiskutiert werden, aber vielleicht Tage später, dass man mal sagt, du, das war übrigens ganz schön, was du gemacht hast, das können wir wieder machen. Das ist ja auch ein Feedback und ein Fingerzeig für meinen Partner. Mensch, da bist du auf dem richtigen Weg, das darfst du gerne wieder machen. Und das passiert zu wenig.
Wäre das jetzt ein guter Tipp für die Frage jetzt, was kann eine Frau tun, um wieder Verlangen zu haben, sich vielleicht mal der Selbstbefriedigung zu widmen? Wäre das jetzt zum Beispiel einer der Tipps?
Das auch auf alle Fälle. Wobei, wie gesagt, viele sind ja jetzt mittlerweile im Homeoffice und ich habe letztes Mal auch die Aussage gehört, ich kann mir nicht einmal selber was Gutes tun, weil mein Partner immer da ist. Ja, das ist schon ein großes Thema mittlerweile auch, wenn wir so stark aufeinander sitzen. Aber ich habe mal ein paar so Dinge, möchte ich mal sagen, was man machen kann als Frau. Also erstens einmal sich grundsätzlich Zeit nehmen für sexuelle Aktivitäten. Frauen sind häufig gewohnt, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Das ist bei Frauen sehr, sehr stark angesiedelt und dann lenkt man sich natürlich auch mit verschiedenen Dingen ab. Das heißt Arbeit, Haushalt, Hausarbeit, Kinder, Freizeit, der Job selber. Und es kann da schon hilfreich sein, wenn man sich einmal nur auf eine sexuelle Aktivität konzentriert. Man sagt, konzentriere mich mal nur auf Sex oder auf sexuelle Aktivitäten und alles andere bleibt jetzt einmal weg, weil genauso wie ich sage, jetzt esse ich was, da lese ich nicht nebenbei nur Zeitung oder tue Fernsehschauen, genauso ist es jetzt auch beim Sex, ich konzentriere mich jetzt einmal nur, wie mein Körper darauf reagiert. Achtsamkeit, also achtsam lernen, was ist bei mir gut, was fühlt sich bei mir gut an. Das kann man ja wunderbar mit der Masturbation machen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Dann grundsätzlich ja verbessert die Kommunikation über Sex mit dem Partner. Einen guten Zeitpunkt und einen passenden Ort für sexuelle Aktivitäten sich suchen. Also da muss man auch drüber reden, was fühlt sich für dich gut an, was ist für mich gut. Manche sagen, komm nachts einfach, andere sagen, wenn es mich in der Nacht berührst, ich glaube, ich klebe da
eine.
Dann bringe ich die um, ich will schlafen. Genau. Dann Beteiligungen an vielen Arten sexueller Aktivitäten, das heißt Streicheln und Küssen der sensiblen Teile des Körpers, ausgiebiges Berühren der Geschlechtsteile, auch vor dem Geschlechtsverkehr selber, dass man einfach warm wird. Dann Zeit einplanen, also ich sage immer zu meinen Paaren, macht's doch einfach Verabredung, sagt's, wann ist denn eigentlich diese Woche unser Kuschelabend? Ich rede vom Kuscheln. rede nicht von Sex. Und manchmal wird halt Kuscheln Plus draus. Aber das muss man absprechen. Dann Vertrauen, Respekt, emotionale Verbundenheit. Ja, das kann ich nicht nur an der Bettkante machen, sondern das muss ich eigentlich die ganze Woche machen. Ja, und letztendlich muss ich auch gucken, dass ich Maßnahmen ergreife, dass ich nicht ungewollt schwanger werde, wenn ich das nicht möchte. Und wenn ich Angst habe, dass mein Partner fremd geht, ja, dann tue ich mir wahrscheinlich auch schon schwer, wenn ich mich auf ungeschützten Verkehr mit ihm einlasse, weil ich Angst habe, dass er mir halt irgendwas mit reinschleppt. Also das gibt es ja auch. Also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die da eine Rolle spielen können. Und letztendlich muss man manchmal auch sagen, manchmal ist auch eine Psychotherapie notwendig, weil man einfach mit der zum Beispiel kognitiven Verhaltenstherapie lernen kann, wie man achtsam mit sich selber umgeht und wie man sich letztendlich auch auf dieses Thema besser einlässt.
Ist das Thema vermindertes Verlangen oft Thema bei dir
in der Praxis? Ja, dazu muss man auch sagen, dass es bei Frauen häufig nicht nur wie im Zyklus läuft, sondern häufig auch so läuft, dass es so ist, dass man auch Phasen im Leben hat, ich habe es schon vorher angesprochen, wo man mehr oder weniger Lust hat. Also es gibt zum Beispiel diese Aussage, Frauen 45 plus, das sexuell aktivste Wesen auf diesem Planeten. Ich stelle es immer wieder bei mir in der Praxis fest, Kinderthema ist meistens durch. Sexualität, die man nicht haben möchte, hat man zu lange erlebt. Vielleicht hat man sich auch schon mal über Sexualität ausgetauscht mit Freundinnen. Vielleicht hat man auch was gelesen, vielleicht hat man sich auch informiert. Vielleicht hat man auch die Scheu verloren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ganz bestimmt ist man jetzt in einem Alter, wo man sagt, auf was warte ich eigentlich noch? Und da kann durchaus sein, dass also ein starker Anstieg kommt. Die Hormone tun ihr Übriges, Östrogen geht raus, Testosteron geht rein bei der Frau. Und das ist halt schon eine starke Anschubkraft, dass ich sage, jetzt möchte ich eigentlich ganz gerne wieder Sexualität
aktiver
erleben.
Aktiver werden.
Aktiver werden, genau. Also das ist völlig normal, da muss man sich jetzt zunächst einmal keinen Kopf machen, dass die sexuellen Aktivitäten von, ich sage jetzt einmal, 15 bis 65 immer gleich bleiben, ist eher Utopie. Und es hängt nicht unmittelbar nur vom Partner ab, sondern hängt auch von verschiedenen Faktoren ab. Aber der entscheidendste Faktor überhaupt, glaube ich, ist, wie man sich selber annimmt. Das Eigenbild, wie man das sieht, wie man sich selber sieht, wie man sich selber auch als Frau wertschätzt und auch, dass man sich das auch gönnt und dass man sagt, ich brauche das jetzt oder ich brauche das jetzt nicht. Und letztendlich, wenn man da nicht in den Dialog mit dem Partner tritt oder auch bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften mit der Partnerin oder mit dem Partner, dann wird man da immer Probleme haben, weil letztendlich vermutet jeder sofort irgendetwas, ein Fremdgehen oder dass man nicht mehr attraktiv genug ist oder.
Du liebst mich nicht mehr.
Du liebst mich nicht mehr, genau. Und dabei kann sich so ganz, ganz normale Dinge handeln. Und Serotonin ist ja auch ein großer Punkt, also das muss man auch überprüfen. Vielleicht ist auch da ein Hemmer da, dass Serotonin zu wenig ausgeschüttet wird. Also es gibt verschiedene Faktoren. Grundsätzlich ist man deswegen nicht krank, sondern man muss sich einfach mit der Thematik auseinandersetzen, weil in der Regel, dass man sagt, jetzt denke ich nicht dran, dann kommt schon von allein wieder, das ist nicht der Fall.
Okay. Und einfach mal Zeit dafür nehmen.
Richtig. Weil ich denke, dass Sexualität uns Menschen genauso gegeben ist wie Atmen, Essen, Trinken, Stuhlgang. Das gehört alles dazu.
Da fällt mir wieder Sex in the City ein. Da hat Samantha, die da sehr aktiv war. Ich habe euch doch gesagt, mich darf heute keiner anrufen. Ich habe heute meinen Masturbationssonntag. So. Ja. Aha. Okay. Jetzt haben wir viel, viel, viel über die Frauen gesprochen.
Ja.
Finde ich im Übrigen sehr interessant, dass das auch als Störung gelten kann.
Kann.
Nicht nur, also liebe Männer, nur weil eine Frau mal keine Lust hat, heißt es nicht, dass sie eine sexuelle Störung hat. Aber dass das auch in so eine Richtung geht, finde ich sehr interessant. Bei den Männern kennt man es häufiger oder wird zumindest häufiger darüber gesprochen oder ist es, also ich denke, wenn man sexuelle Störung hört, denkt man vielleicht eher an einen Mann, also an eine Frau, so meine ich. Aber es ist noch kein Thema, über das so offen gesprochen wird. Es gibt keine verlässlichen Statistiken über die sexuellen Funktionsstörungen bei Männern. Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, ab 45 plus bei einem Mann hat er jeder dritte ungefähr Erektionsstörungen. Die Dunkelziffer spricht aber bereits von jedem zweiten Mann. Mhm. Warum? Mhm. Worauf ist das zurückzuführen? Mhm. Finden Männer, weil mit 40 ist man meistens schon eine Zeit verheiratet oder
zusammen, ja.
Zusammen finden die Männer die Frauen nicht mehr so attraktiv? Oder warum ist das in dem Alter so? Worauf ist das zurückzuführen?
Also 45 plus ist sicherlich ein Alter, wo man schon meistens auch im Beruf so Karriere gemacht hat, also wo Stress ganz, ganz stark auch anhängig ist, wo man auch merkt, dass sich der Körper verändert. Dass die Leistungsfähigkeit im körperlichen Bereich auch ein bisschen zurückgeht, dass man vielleicht ein paar Risikofaktoren am Start hat. Wie gesagt, kann auch mit der Medikamenteneinnahme sein. Dann tritt die Erektionsstörung ja nicht von heute auf morgen auf. Meistens ist es so, dass es mal nicht geht. Naja, dann ist man zwar ein bisschen verängstigt, aber dann wischt man das weg und beim nächsten Mal geht es ja wieder. Also der Prozess ist ja schleichend, der geht ja nicht von heute auf morgen los bei den meisten, sondern der kommt, mal geht's nicht. Dann passiert es zweimal, dass es zweimal hintereinander nicht funktioniert, dass man keine Erektion kriegt. Dann ist vielleicht einmal so, dass die Erektion nicht anhält, also dass die weggeht, dass man vielleicht deswegen auch nicht zum Höhepunkt kommt, dass man da sich sagt, oh Gott, jetzt kann ich nicht mehr, bin ich denn jetzt impotent? Das ist ja dieses tödliche Wort, das wir Männer normalerweise nicht in den Mund nehmen. Ich nehme es auch bei mir in der Praxis nicht in den Mund. Ich spreche von einer erektilen Dysfunktion. Auch ED genannt. Das heißt, da geht es einfach darum, dass die Schwellkörper nicht ausreichend mit Blut versorgt werden. Und deswegen kommt es eben nicht zu dieser Erektion. Und dann ist natürlich ein ganz großer Faktor auch das Testosteron, das ab 45 rapide abnimmt.
Und, also bei den Frauen nimmt es zu und bei den Männern.
Richtig, dafür schießt das Östrogen ein. Also wir werden ein bisschen weiblicher, wir werden auch weicher, vielleicht auch ein bisschen nachsichtiger mit vielen Dingen. Der Zorn geht vielleicht auch so ein bisschen raus, also diese männliche Aggression lässt ein bisschen nach. Es bilden sich so leicht die Wölbungen an der Brust, wenn man jetzt sehr viel Sport treibt. Man sagt dann immer, da setzt was an, aber das ist das Östrogen. Ja, und dann kommt noch der Faktor vielleicht Frau dazu, der in der heutigen Zeit halt auch massiver sein Recht einfordert, sein Recht auf Orgasmus, sein Recht auf Sexualität, dann ziehen sich Männer zurück. Also sie sagen ja nicht, ich will dich nicht oder ich habe keine Lust mit dir, sondern die machen ein sogenanntes Vermeidungsverhalten. Also das heißt, sie gehen zu unterschiedlichen Zeiten ins Bett, sie müssen immer lang arbeiten, sie haben tausend Ausflüchte, dass sie halt so erschöpft sind, weil der Tag so anstrengend war. In der Früh versuche ich schon vor dem Partner vielleicht aus dem Bett zu kommen oder es wird sich schlafen gestellt. Also es sind so typische Dinge, die man macht. Dann schläft man vielleicht auch mal nicht mehr im selben Zimmer, weil der eine schnarcht oder unterschiedliche Arbeitszeiten hat. Und all das erleichtert natürlich schon, Abstand zum Partner zu kriegen. Und das Problem ist ja, es ist ja nicht nur der sexuelle Abstand. Es findet ja auch auf der Gefühlsebene, auf der emotionalen Ebene ein gewisser Abstand statt. Wenn man den im Alltag nicht ausgleichen kann, dann wird es schwierig. Das heißt, ich bin in der Nacht schon nicht beieinander und beim Tag bin ich auch nicht beieinander. Ja, was bin ich denn dann noch? Dann bin ich wie Bruder und Schwester.
Ist das vielleicht ein Teufelskreis, wenn wir jetzt von Erektionsstörungen sprechen, dass wenn es einmal nicht funktioniert hat, dass dann dieses Vermeidungsverhalten eintritt und dass man dann vielleicht irgendwann in einem Teufelskreis drinnen ist, wo das meiste vom Kopf ausgeht? Ist es so, dass Erektionsstörungen bei Männern meistens eine Kopfsache ist? Habe ich mal irgendwo gelesen.
Ja, also 90% ist Kopfsache, 10% ist körperlich, wobei die Grenzen verschwimmen. Also es kann durchaus sein, dass wenn heute jemand zu mir kommt und sagt, er hat da ein Problem und es sind nicht nur 45 plus, sondern ich habe jede Menge junge Männer, auch mit Anfang 30, wo man eigentlich davon ausgeht, dass die Durchblutung noch stimmt, dann schicke ich ihn in der Regel zum Urologen, der macht ein Test, der fragt einfach gewisse Punkte ab. Also da ist zum Beispiel Risikofaktor ist 45 plus. Gut, der wird jetzt beim jungen Mann ausscheiden. Dann heißt es, haben Sie viel Stress am Arbeitsplatz oder im Privatleben? Ja. Sie sind ein bisschen übergewichtig, was ja 40% der Männer in Deutschland sind. Das nächste Thema ist Alkohol, Rauchen, Drogen. Das kann der ständige Genuss sein. Das kann aber auch ein extremer Genuss in jungen Jahren gewesen sein. Also wenn ihr Drogenkarriere habt von 10, 12 Jahren oder Anabolika im großen Maße eingeworfen habt, weil ich immer ins Fitness gemeint habe, ich muss ein bisschen was zusätzlich tun, dann kann das durchaus auch Spätfolgen haben. Das heißt, dass die Gefäße sich verengen, dass die Durchblutung eben nicht mehr da ist. Und dadurch wird eben das Glied oder der Penis nicht ausreichend mit Blut versorgt und dementsprechend hält eben die Erektion nicht und der Penis wird dann nicht so stark durchblutet und hat dementsprechend halt auch nicht diese Härte, die er normalerweise bräuchte, um einzudringen.
Ist das das Erste, was du eigentlich rätst, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe da Schwierigkeiten, einfach zuerst einmal medizinisch
Ja,
abchecken zu
ja,
lassen?
ja. Also zum einen einmal sind Risikofaktoren da. Und zum Zweiten, es können ja auch Medikamente sein, die das Ganze hemmen. Die gibt es, da habe ich dann auch noch eine kleine Geschichte dazu bei mir aus der Praxis. Und es gibt natürlich auch noch den großen Faktor des Testosteron. Also Testosteron ist ja in den letzten 30 Jahren um 10% zurückgegangen bei Männern. Ich habe jetzt den genauen Wert in dem Kopf, aber müsste irgendwo so um 3,5 liegen. Und 10% wären 0,35. Also das heißt, in den letzten 30 Jahren haben wir immer weniger Testosteron bei unseren jungen Männern. Natürlich auch bei den Älteren, aber die sind halt meistens dann schon ein Stückchen weiter vorangeschritten.
Aber dumm gefragt jetzt, das Testosteron ist mit damit verantwortlich, dass er eine Erektion.
Das Testosteron sorgt zunächst einmal für die sexuelle Stimulation. Und diese sexuelle Stimulation wiederum führt dazu, dass übers Rückenmark der Impuls ausgesendet wird. Jetzt muss das Blut an die Stelle zusammenlaufen, weil wir ja jetzt in eine sexuelle Aktivität gehen. Und wenn ich aber zu wenig Testosteron habe, dann habe ich ja nicht bloß weniger Lust auf Sex, sondern ich habe ja zum Beispiel auch noch das Thema, dass ich vielleicht antriebslos bin, dass ich immer müde bin, dass ich mich zu nichts aufraffen kann. Und das muss man klären. Und dann muss man letztendlich mit dem Urologen zusammen die Entscheidung treffen, will ich Testosteron künstlich zuführen, was auch ein paar Nebenwirkungen hat, das muss man ganz ehrlich sagen. Nur mal ein Beispiel, wenn man Salbe auf den Bauch schmiert, Testosteronsalbe, dann darf man nicht unbedingt Sex mit seiner Partnerin haben, sonst könnte sich vielleicht auch bei der Frau das eine oder andere verändern.
Oh Gott!
Also man spricht sogar davon, man kann nicht einmal die Muschi auf dem Bauch haben, also
Sie das Haare auf der Brust. Das ist schön.
die Katze auf dem Bauch haben, also man muss sie da gründlich abwaschen. Das Ganze gibt es auch Steigerungen auch noch mit Spritzen. Ob man das macht, das muss man im Einzelfall dann entscheiden, wie stark der Testosteronwert da unten ist. Und der Testosteronwert ist deswegen so rückläufig, weil man festgestellt hat, dass wir über die Nahrungskette eben diese Mikroplastik aufnehmen und die zersetzt das Testosteron. Das ist jetzt in langen Untersuchungen festgestellt worden. Früher glaubte man immer, das ist die Antibabypille im Grundwasser. Das hat man mittlerweile ad acta gelegt. Also es ist Mikroplastik, wie es zum Beispiel in so Reinigungscremes für Frauen ist, wenn sie so Gesichtsreinigungen machen. Das sind diese Mikroplastik und die können nicht herausgespült werden und kommen dann über den Kreislauf wieder in die Nahrungskette rein und das zersetzt letztendlich das Testosteron. Das ist natürlich ein bedauerlicher Zustand, weil unsere Männer, wenn man ganz ehrlich ist, werden ja auch immer weicher. Also die meisten Männer sind ja heute wesentlich sozialisierter als die, ich sage mal, die Ho-Ho, vielleicht
Helena von Troja, ich sag's immer wieder.
vor 100 Jahren. Also das war ja ein anderer Männertyp. Und das war nicht unbedingt besser, um Gottes Willen, aber in der Sexualität hat es für die Männer natürlich wesentlich weniger Probleme gegeben. Und dann sind sie auch nicht so alt geworden.
Aber
Das
was
kommt
ist
natürlich auch
jetzt,
dazu.
wenn medizinisch alles in Ordnung ist und der Testosteronwert Einordnung ist? Du hast bei den Frauen so viele Typen gehabt oder was Ursachen sein könnten. Wo sitzt denn du dann da bei Mo?
Also zunächst einmal muss man klären, was ist, wenn medizinisch alles in Ordnung ist, was gibt es noch für Gründe? Wie ist die Sexualität bei dem Paar? Wenn die Sexualität bestimmt ist von einer sehr selbstbewusst auftretenden Frau, die klare Dinge einfordert, dann ist es häufig dazu der Druck. Also das heißt, dann ist einfach zu viel Druck da, dass das jetzt funktionieren muss. Also ich sage mal, es ist ein typisches Beispiel. Zwei Männer sind in der Kneipe, dann sehen sie am Nachbartisch zwei Mädchen oder zwei Frauen, die passen vom Alter her ganz gut oder da ist eine gewisse Sympathie da. Und dann versuchen diese beiden Männer, diese Frauen, wenn man so schön sagt, klar zu machen oder die anzupacken. Da erwacht der Jagdinstinkt und das macht Spaß. Das macht den Frauen häufig auch Spaß, wenn es nicht zu platt und zu dumm gemacht wird. Und das ist dieses normale Spiel zwischen bei Heteropaaren oder auch bei homosexuellen Paaren, dass man sich einfach anflirtet. Und wenn dann daraus eine sexuelle Aktivität entsteht, dann ist der Mann derjenige, der diese sexuelle Aktivität durch sein Verlangen der Frau zeigt. Daraus entsteht wiederum die Lust der Frau, weil der will mich, der will nicht irgendjemand, der will mich. So, jetzt spielen wir dieses Spiel mal umgekehrt. Man sitzt an der Bar dort, zwei Männer, die unterhalten sich gerade, was weiß ich, was letzte Fußballspiel am Wochenende. Jetzt kommen zwei Frauen und ohne großartig einen Flirt anzufangen, schauen die beiden die Männer an und sagen, und ihr zwei, habt ihr Lust zu ficken? Ja. Da lachen die Männer zunächst einmal, weil sie peinlich berührt sind. In der Fantasie, in ihrem Sexkino, sage ich mal, in ihrer Kopffantasie, haben sie sich das immer gewünscht. In der Praxis kriegen sie jetzt keine Erektion. Warum? Weil jetzt, von jetzt auf sofort, wird eingefordert, dass es gehen muss. Und das ist für viele Männer, vielleicht nicht für ganz junge, aber ab einem gewissen Alter dann schon ein Thema, weil jetzt entsteht Druck. Und kann ich diesem Druck überhaupt genügen? Reiche ich denn überhaupt? Bin ich denn mindestens so gut wie der andere, der da vielleicht mit ihr vor...
Wieder der Kopf, gell?
Wieder der Kopf. Mhm. Und dieser Kopf letztendlich blockiert dann. Und man muss einfach sagen, der Werbende, dieses männlich Werbende, das ist ähnlich wie beim Jäger. Also kein Jäger will ein Reh schießen in einem Karree, das, was weiß ich, 300 auf 300 Meter eingezäunt ist. Und das Reh kommt da nicht aus, da legt keiner seine Flinte an. Also der will die ja in freier Wildbahn erlegen. Und genauso will letztendlich der Mann auch keine Frau, die ihn anspringt oder die ihm sagt, komm, jetzt machen wir es, sondern der Mann will werben. Und durch diese Werbung den Erfolg spüren, dass er mit seiner Werbung
total einfach.
Eigentlich ist es total einfach.
Nein, ich weiß nicht.
Ja, genau. Sich so ein bisschen ziehen und dann
bin ich mir nicht sicher.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob man das jetzt und so weiter und ich weiß nicht so. Und dann kommt der Mann auf Touren und dann kommt der Mann in Bewegung und dann lässt er sich was einfallen. Und ich glaube, dass dieses Spiel, das ist ein bisschen verloren gegangen in unserer Gesellschaft. Das wird zu wenig gemacht, weil man heute einfach als Mann sagt, ja, wieso? Die wollen überall die Gleichberechtigung, die wollen die Gleichstellung. Und dann sollen ja die den ersten Schritt gehen. Bloß wenn sie dann den ersten Schritt gehen, dann ziehen die Männer im wahrsten Sinne des Wortes häufig den Schwanz ein. Das muss man einfach so deutlich sagen.
Aber wie kann man jetzt für eine Frau, wie kann man den Druck rausnehmen?
Ja, also ganz, ganz, ganz klar. Eine Aussage. Für was ist denn eine Erektion notwendig? Ja, um miteinander zu schlafen. Wird jeder antworten. Ich sage nein. Denn erstens einmal gibt es ein sanftes Eindringen. Es gibt dieses sogenannte Einstöpseln. Das heißt, man liegt in der Löffelchenstellung. Der Mann liegt hinter der Frau und drückt mit seinem Daumen den weichen oder erschlafften Penis ein. Mal kommt es daraufhin zu einer Erektion. Also bewegen darf man sich natürlich nicht. Das ist auch klar. Man muss man schon ein bisschen ruhiger liegen. Und entweder kommt es zur Erektion oder es kommt zu keiner Erektion. Also ich kenne ein paar, die machen das seit über 20 Jahren, jeden Tag in der Früh.
Wie heißt das? Einstöpseln?
Einstöpseln, weiches Einstöpseln, genau. Und manchmal kommt es zu einer Erektion, manchmal kommt es zu Sex und manchmal fällt er auch wieder raus und es passiert nichts. Dann ist es auch in Ordnung. Also das heißt grundsätzlich, um miteinander verbunden zu sein, muss ich nicht wie zwei Duracell-Häschen da durch die Gegend hoppeln, sondern es würde auch so reichen, um mich miteinander zu verbinden. Wenn ich den Druck rausnehme, dass Sex nur mit einer Erektion funktioniert oder dass Sex immer eine Erektion beinhaltet, dann bin ich schon mal einen großen Schritt weiter. Nämlich genau den gleichen Schritt, wenn ich auch sage, ich als Frau kann Sexualität erleben und brauche nicht unbedingt einen Orgasmus. Weil auch Sexualität ohne Orgasmus für mich unter Umständen sehr, sehr schön sein kann. Und auch wenn mir mein Mann das nicht glaubt und wenn ich ihm das schon seit Jahren vorspiele, damit er es glaubt, damit er zufrieden ist, damit er glücklich ist und ein Erfolgserlebnis hat, muss ich einfach so deutlich sagen, wenn ich über das Stadium hinaus bin in der Partnerschaft, dass ich Sex haben darf ohne Höhepunkt, sowohl als Frau als auch als Mann, das ist auch eine ganz interessante These, kann Sex haben und muss nicht kommen, dann hat die Sexualität schon etwas viel, viel Entspannteres. Und Paare, die das schaffen, ich sage jetzt, die sind meistens in der zweiten Lebenshälfte, also so 40 plus, die haben eine wesentlich störungsfreiere Sexualität und eine wesentlich freiere und eine lockere Sexualität, weil man muss sich ja nichts mehr beweisen. Es geht ja da nicht um einen Wettkampf. Ich muss ja nicht meine ganzen WhatsApp-Kontakte anschreiben, oh, hat heute geklappt oder bin zweimal gekommen. Das interessiert doch vielleicht jemand, aber ich muss es nicht kundtun. Also das heißt, in dieser Intimität zwischen dem Paar oder dem Paar, es ist völlig unerheblich, ob es zu einer Erektion kommt, ob es zum Orgasmus kommt. Wichtig ist, dass wir zusammen sind, dass wir miteinander sind, dass wir uns gerne spüren, dass wir uns gerne anfassen mögen, dass wir uns riechen mögen, dass wir uns schmecken mögen und dass wir das Gefühl haben, wir sind jetzt zusammen und wir lieben uns und das fühlt sich verdammt gut an. Und all das, was dann noch passieren kann, ja, das kann schon passieren, aber es muss nicht, denn wir drehen keinen Pornofilm, sondern wir sind ganz normal zwei Menschen, ein Paar, das sich liebt und das gut zueinander sein will. Und wenn man das so hinkriegt, dann hat man meistens auch mit der erektilen Dysfunktion wesentlich weniger Probleme.
Ist ein ganz heikles Thema, erfahrungsgemäß. Soll man das ansprechen? Wie geht man damit um, wenn der Mann das... Ich denke, es gibt viele Männer, die das absolut abblockieren und ich denke, es gibt auch viele Frauen, die das auf sich selber beziehen.
Ja.
Also wenn es denn nicht funktioniert, ich gefalle ihm nicht mehr und das ist doch selten der Grund, oder?
Also in den allerwenigsten Fällen liegt es an der Partnerin. Also das muss man einfach so deutlich sagen. Viele meinen ja, naja, ich habe jetzt zugelegt oder nach den Kindern der Bauch oder das gefällt ihm bestimmt nicht mehr. Und dann versucht man, eine bestimmte Stellung einzunehmen, damit es vorteilhafter aussieht. Also Frauen denken da viel zu viel nach. Männer denken sich da viel, viel weniger. Ich habe das ja in, weiß ich nicht, wahrscheinlich in 1000 Gesprächen hier in meiner Praxis in Erding schon x-mal erlebt, dass die Männer sagen, nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist einfach die Angst zu versagen oder die Angst, das nicht hinzukriegen. Und das ist der Grund, warum ich mich eher von der Sexualität dann zurückziehe, weil ich Angst habe, dass ich die Erwartungen meines Partners nicht erfülle. Und deswegen sind Erwartungen ja auch so schlecht. Also die haben ja da eigentlich gar keinen Platz, das Thema Erwartungen. So eine Vorfreude auf das, was passieren kann, aber keine Erwartungen.
Aber wenn jetzt ein Mann da nicht drüber sprechen will, dann soll man auch nicht den Druck aufbauen und sagen, da müssen wir jetzt drüber sprechen,
nein,
warum und
nein,
überhaupt.
Nein, aber ich würde trotzdem als Frau versuchen, bei einer, wenn eine gute Stimmung herrscht, und das ist eben die Gefahr, meistens macht man es eben, wenn keine gute Stimmung herrscht, dann wirft man es dem anderen auch noch vor, dass da im Bett ja auch nichts mehr läuft, sondern man soll es eigentlich dann machen, wenn eine gute Stimmung ist, wenn man sich nahe fühlt, wenn es, was weiß ich, bei einem Spaziergang zu sagen, du, ich muss einmal mit dir darüber reden. Ich bilde mir ein oder ich habe festgestellt, du tust dir da ein bisschen schwerer, was kann ich denn tun, damit es für dich leichter wird oder was erwartest du von mir oder was brauchst du, damit es für dich einfacher wird? Und da wird der Mann sicherlich am Anfang noch abwiegeln, weil er sich ja selber nicht eingesteht. Also das ist ja zunächst einmal das große Problem, wenn man sich selber nicht eingesteht, wie soll man es denn der Partnerin eingestehen? Und dann einfach von sich selber sprechen als Frau, diese Ich-Botschaften, das haben wir ja hier im Podcast auch schon diverse Male besprochen, einfach zu sagen, wie wichtig einem das ist, dass man dem Partner ganz nah ist und dass man ihn nicht auf seine Erektion reduziert, sondern das ist schön, wenn die ist und das ist auch ein schönes Signal für die Frau, der will mich, aber davon hängt das Leben nicht ab. Und auch das Sexualleben nicht. Also da muss man es ein bisschen rausgehen aus dem Thema dann.
Es gibt ja ganz viele verschiedene Mittelchen.
Ja.
Sag mal was dazu.
Ja. Also ich habe schon mal gesagt, man geht zum Urologen, der stellt fest, Alter, wir 45, rauchen Alkohol, Drogen, vielleicht auch regelmäßiges Rauchen, regelmäßiger Alkoholgenuss, Stress, Übergewicht, Bluthochdruck unter Umständen oder Medikamente, die ich einnehme. Dann stellt er in der Regel eine erektile Dysfunktion fest. Und das ist ganz erstaunlich, dass diese Feststellung der erektilen Dysfunktion, dieses Verschreiben des Mittelchens, bei den Männern häufig schon auslöst, oh, jetzt habe ich ein Mittel, jetzt habe ich wie eine Waffe in der Hand Und die Waffe brauche ich gar nicht zücken, es funktioniert auch so mit Worten.
Weil der Druck weg ist, weil ich Druck weiß warum. Ist,
weil ich weiß warum, genau.
Okay.
Also ich habe Klienten hier gehabt, die hatten dieses Medikament gekauft in der Apotheke, sage ich auch gleich dazu, bitte nur in der Apotheke, nicht auf dem Schwarzmarkt besorgen. Da ist aller möglicher Dreck drin, den man sich nicht zuführen sollte. Man muss es ja nicht in seiner Stammapotheke holen. Man muss vielleicht auch nicht gerade beim Urologen am Ort sein, wenn einem das unangenehm ist. Aber man sollte dann schon...
Online-Apotheken.
Ja, also es sollte auf alle Fälle auf eine legale Quelle sein. Dann sollte man das Medikament kaufen, sich den Packungszettel auch zu Gemüte führen, wenn einem der Arzt das nicht genau erklärt hat mit der Einnahme. Werde ich auch gleich noch was dazu sagen. Oh, jetzt fährt bei uns gerade wieder was vorbei. Wir sind ja heute live auf Sendung.
Ja.
Und dann ist es wichtig, dass, also wie gesagt, bei meinen beiden Herren, der eine hat es in Medikamentenschrank gehabt, der hat es gar nicht genommen und davon ging es wieder. Und der zweite hatte das Rezept in seiner Brieftasche drin und das hat auch wieder funktioniert. Da sieht man mal, was der Druck ausgelöst hat. Und bei anderen genügt meistens eine geringe Menge. Also man fängt da bei 5 Milligramm an, geht bis 20 Milligramm in der Regel und das reicht bei ganz, ganz vielen aus, dass sich bereits was tut. Ich sage gleich dazu, es ist keine Lustpille. Also wenn ich keine Lust verspüre, werde ich auch durch dieses Medikament jetzt nicht auf einmal der große Hengst sein. Aber es hilft mir, wenn ich in die Lust komme. Und in die Lust komme ich immer bei Männern meistens durch Visualisierung. Also wenn ich eine Frau sehe, wenn ich eine bestimmte Haltung sehe, eine Unterwäsche sehe, ein Körperteil sehe, dann hilft das Mittel eben, dass das Blut eben an der richtigen Stelle zusammenfließt und dass die Erektion entsteht.
Und da wie lange hält das?
Das ist ganz unterschiedlich. ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil es gibt da mehrere Medikamente. Ich möchte da mal so ein bisschen einen Überblick geben. Es gibt das sogenannte Sildenafil. Das ist gebräuchlicher als Viagra. Hm. Ich sage immer, das ist so ein bisschen die Nuttenpille. Also ich sage es auch warum. Das nimmt man so eine halbe Stunde vorm Akt, dann hält es eine Stunde an, vielleicht einmal zwei, vielleicht einmal drei, ganz unterschiedlich, welche Dosis das ich nehme und dann geht es auch wieder relativ schnell weg. Ich empfehle das in der Regel nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil da entsteht Druck, jetzt Sex haben zu müssen. Und das ist eigentlich genau das, was wir nicht wollen, sondern wir wollen ja eigentlich, wenn sich die Stimmung ergibt oder wenn sich die Situation ergibt, Sex haben können, ohne dass wir jetzt irgendwelche...
Eine halbe Stunde Wartepause haben.
Dass wir Vorbereitungen haben und dergleichen. Und da gibt es eben eine Alternative zu Sildenafil und Vardenafil. Das ist nämlich das zweite. Ist auch in so einem PDE5-Hemmer, der zur Behandlung von erektiler Dysfunktion eingesetzt wird. Aber auch der hat nur eine Wirkungsdauer von 8 bis 12 Stunden. Und ich bin ein Fan, wenn ich das so sagen darf, weil ich viele Klienten bei mir hatte, die gute Erfahrungen damit gemacht haben. Das ist dieses sogenannte Tadalafil. Ist auch gebräuchlich unter dem Begriff Cialis. Mhm. Cialis von Pfizer. Mittlerweile, glaube ich, haben die das, wie sagt man so schön, das Patent verloren. Also darf es auch unter anderen Namen vertrieben werden. Das Vorteil von Tadalafil ist, dass es ein langes Wirkpotenzial hat. Das heißt, die Wirkung kann sich nach der Einnahme und bei der sexuellen Erregung zwischen 24 und 36 Stunden, also ich habe viele, da hält es 48 Stunden an.
Aber hat man da eine Dauererektion?
Nein. Das ist der entscheidende
Hirntod.
Punkt.
Der Mann ist leider hirntot noch, aber...
Nein, das ist so, du nimmst es am Freitagnachmittag ein und sagst zum Beispiel, was weiß ich, Wochenende, Kinder sind verräumt oder wir werden Zeit füreinander haben, dann nehme ich das am Freitagnachmittag um 4 ein, kann theoretisch nach 1 bis 2 Stunden sexuelle Aktivitäten machen, also kann Freitagabend Sex haben, kann Samstag früh Sex haben, kann Samstagnachmittag Sex haben, Samstagabend, Sonntag früh, vielleicht sogar noch Sonntagnachmittag, Sonntagabend, bei manchen reicht es sogar bis zum Montag in der Früh, ist ganz unterschiedlich, also weitaus länger als die angegebene Wirkzeit. Und das Schöne daran ist, das Mittel verbleibt so lange im Körper, das ist ein Medikament, das muss man natürlich auch dazu sagen. Übermäßiger Alkoholgenuss sollte vermieden werden. Das ist generell bei diesen Mitteln, dass eigentlich Packungsbeilage sagt, keinen Alkohol trinken, weil einfach Schwindelgefühle sonst auftreten können, andere Nebenwirkungen. Und dann habe ich eben den Vorteil, dass ich nicht auf den Punkt genau jetzt eine Erektion brauche, sondern dass eben durch, was weiß ich, weil man am Samstagabend miteinander ins Badezimmer geht, miteinander badet und weil eben da Berührung stattfindet oder ja, dass ich animiert bin, dass es eben zu einer Erektion kommt. Und jetzt passiert etwas ganz Entscheidendes. Durch diese Erektion kommt der Selbstwert des Mannes zurück. Also, ich sage mal so ein typisches Beispiel. Wenn man älter wird, lässt ja die Muskulatur nach. Das merkt man vielleicht an einem hängenden Po, an einer hängenden Brust. Man merkt es am Schnarchen, am Gaumensegel, weil einfach die ganze Muskulatur schlaffer wird. Und genauso ist es eben auch mit dem Penis.
Deswegen schnarchen all die Männer. Ah, wieder
genau. Ja. Und wenn das jetzt auf einmal wieder so steht wie von einem 20-Jährigen, dann ist das für Männer eine unheimliche Bestätigung, das steigert das Selbstwertgefühl, weil vorher konnte ich vielleicht ein Gästehandtuch hinhängen, jetzt hängt das schwere Duschhandtuch wieder dran, das Saunahandtuch, und der Penis hält es aus, weil er einfach so stark durchblutet ist.
Und wieder der Kopf.
Und wieder der Kopf, genau. Das heißt, es gibt welche, die nehmen das vielleicht einmal ein paar Wochen oder ein paar Monate und dann hat sich das auch wieder nivelliert und mir geht es vielleicht sogar wieder ein paar Jahre ganz gut, weil der Körper eben durch diesen erlebten Selbstwert ja, über die Psyche das Gefühl wieder gibt, das funktioniert doch, ist Neues in Ordnung. Und was man nicht machen darf, das muss ich bei diesen Medikamenten vielleicht auch nochmal sagen, man darf nichts nachwerfen, weil du vorher nach einer Dauererektion gefragt hast.
Also es gibt, so hört man das ja von Viagra, oder?
Ja, also die Dauererektion entsteht dann, wenn ich zu viel einnehme. Das heißt, ich nehme jetzt was ein, jetzt passiert da nichts. Ja, warum passiert nichts? Weil ich nicht sexuell stimuliert bin. Ja? Mhm. Weil mein Kopfkino nicht funktioniert, weil ich nichts sehe. Und jetzt nehme ich nochmal eine ein. Dann kann sein, dass sich der Wirkstoff verdoppelt oder wird sogar so sein. Dann kann es zu einer Dauererektion kommen und dann mache ich einen Besuch in einem Krankenhaus, in der Nothilfe und brauche eine ja, krampflösende Spritze in den Penis und ich glaube, das möchte kein Mann hören. Also das sollte man sich auch nicht geben, aber wenn man es korrekt einnimmt, mit dem korrekten Abstand, dann ist es überhaupt kein Thema, weil das sich langsam auch wieder aus dem Körper herausbildet. Also das geht wieder raus, das ist überhaupt kein Thema. Nur nichts nachwerfen.
Okay. Okay, merken.
Ja,
ich möchte jetzt nochmal schnell, weil wir sind schon fast wieder durch mit der Zeit, nochmal das gegenteilige Thema ansprechen. Mhm. Wenn ich mit meinen Freundinnen, mit Bekannten spreche, gibt es auch ab und zu, oft sogar, das gegenteilige Problem. Und zwar, dass die Männer zu früh kommen.
Ja.
Kann man das lernen? Kann man das trainieren?
Ja.
Und wie lange muss man generell kennen?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Die zweite große sexuelle Störung bei Männern ist der Ejaculatio praecox, also der vorzeitige Samenerguss. Was ist ein vorzeitiger Samenerguss? Also die Frau öffnet die Beine, der Mann will eindringen und kommt schon. Der Mann dringt ein, nach ein paar Stößen ist er schon da. Der Mann kann nicht kontrollieren, wann er kommt so schnell wie möglich und leidet darunter. Und wahrscheinlich wird auch die Frau darunter leiden, weil der Mann dann relativ schnell in ein komatöses Verhalten verfällt, über sich selber enttäuscht ist, vielleicht sogar aus dem Bett springt, davonläuft, die ganz typischen Reaktionen, die es übrigens auch bei der erektilen Dysfunktion gibt und die man nicht tun sollte. Also man sollte nicht, wenn es nicht klappt, sofort das Bett verlassen, den Partner dann lieblos zurücklassen. Das gebe ich noch als Tipp mit. Also sich dem Thema stellen. Und das ist ganz häufig bei jungen Männern, aber ich habe es jetzt auch erlebt, dass es ältere Männer auch noch haben. Und zwar hängt es damit zusammen, wenn ich eine fehlende Achtsamkeit meines eigenen Geschlechtsteils habe. Das heißt, ich kann die Ejakulation nicht kontrollieren. Die kommt einfach, ohne dass ich es merke, dass es sich anbahnt. Und das ist häufiger so, dass das Männern passiert, die
sehr wenig onanieren.
Die entweder sehr wenig onanieren und deswegen ihren Körper nicht kennen. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass 95% Minimum der Männer regelmäßig onanieren. Das heißt, die meisten kennen ihren Körper eigentlich. Nur ein Körper wird konditioniert. Ich habe es schon mal angesprochen, wenn man immer das Gleiche macht, dann merkt sich der Körper das. Und wenn ich in jungen Jahren onaniere, dann ist es meistens so, dass ich das im Elternhaus mache und nicht entdeckt werden möchte. Das heißt, Onanieren geht schnell und heftig. Da geht es nur um das Ergebnis, nämlich den Höhepunkt. Die paar Millisekunden, dass der Druck abbaut ist, genau. Es geht nicht um Liebkosen, nicht um großartig meine sexuellen Fantasien schweifen lassen, mich zu verwöhnen, mich zu streicheln, gut zu mir zu sein, sondern es geht nur um den Samenerguss. Weil erstens einmal der Samenerguss das Ziel letztendlich der ganzen Aktion ist und das Zweite ist, ich möchte auch nicht ertappt werden.
Das habe ich muss jetzt als Frau sagen, mir hat das ein Spätzl damals gesagt, während der Pubertät, dass der gesagt hat, wer der Ausbildung gemacht hat oder in der Berufsschule war, der ist ab und zu nur zum Onanieren auf Toilette gegangen, ja. Weil es ganz schlimm war. Und das ist für mich immer noch schwierig, dass du so einen Druck hast, dass das, also vielleicht so zum Verständnis, weil mich das damals sehr beeindruckt hat, dass ich dachte, boah, krass, mir das sind ja krass.
Ja. Also das gibt sicherlich, es gibt welche, die müssen am Arbeitsplatz zwei, dreimal raus und müssen das machen, meistens in jüngeren Jahren. Man muss ja da aufpassen, dass es nicht auch in eine Sexsucht endet, also dass man nicht permanent diesen Zwang zu onanieren hat. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, es ist ein natürliches Onanierverhalten. Dann ist es so, dass über das Onanieren kann ich lernen, den Samenerguss hinauszuzögern. Und desto besser ich den hinauszögere, da werden wir gleich zu einer Übung kommen, wie man das trainieren kann, lerne ich meinen Körper oder meinen Samenerguss zu kontrollieren. Wie lang muss denn ein Mann überhaupt penetrieren können? Katharina,
was denkst du? Bis die Frau einen Orgasmus hatte.
Bis die Frau einen Orgasmus hatte. Ja, so ist die Theorie und so funktioniert es meistens in den zusammengeschnittenen Pornos. Also in der Regel ist es so, dass, ich habe es schon mal gesagt, ich glaube in einer anderen Sendung, dass 70% der Frauen in Mitteleuropa beim Geschlechtsverkehr nicht zum Höhepunkt kommen, weil eben das männliche Geschlechtsteil und die Vagina eben nicht so gebaut sind, dass es in allen Stellungen und mit jedem Schlüssel-Schloss-Prinzip zu der Maßnahme kommt. Also meistens muss man zusätzlich stimulieren, sei es ein Vibrator, haben wir auch schon im August das Thema gehabt, oder dass man Hand anlegt oder dass man sich mit der Zunge verwöhnt. Das heißt im Klartext, dass das nicht das Ziel sein kann, sondern das Ziel ist einfach, dass der Mann ausreichend lange stößt. Und man spricht, wenn ein Mann zwischen einer Minute und eineinhalb Minuten penetrieren kann, spricht man nicht von einem Ejaculatio Praecox, also von einem vorzeitigen Samenerguss. Das heißt, wenn Männer länger wie eineinhalb Minuten können, dann müssen sie sich da überhaupt keine Sorgen machen, weil das reicht völlig aus.
Eineinhalb Minuten?
Ja, das reicht völlig aus. Wenn das ununterbrochen ist, dann reichen eineinhalb Minuten völlig aus. Weil das ist nicht natürlich, dass Männer 20, 30, 40 Minuten können, der Durchschnittsmann.
Ist eine Werbepause eigentlich.
Ja, ist eine Werbepause. Deswegen sollte man halt auch beim sexuellen Spiel oder bei dem Ablauf immer wieder darauf achten, dass man Pausen einlegt, damit sich auch wieder die Erektion zurückbilden kann, dass der Mann wieder einen neuen Anlauf nimmt, dass er dann wieder neu penetrieren kann. Und es gibt natürlich Männer, die haben das perfektioniert. Es gibt diese Dauerstoßer, die es auch 20, 30 Minuten können. Es gibt in allen Bereichen des Lebens gibt es jemanden, der was besonders gut kann. Die gibt es natürlich.
Es gibt aber jemanden, der es immer besser kann.
Ja, aber der Durchschnittsmann, sage ich jetzt mal, wenn der eineinhalb Minuten kann, dann muss er sich im Grunde keine Sorgen machen. Es sei denn, seine Partnerin sagt, das ist mir immer noch zu kurz, dann müssen wir mal gucken, vielleicht können wir das hinauszögern. Was kann man tun? Also, bei ganz Jungen ist es ganz wichtig, dass man einige Stunden vor dem Geschlechtsakt sich selbst befriedigt, dass es bereits zu einer ersten Ejakulation kommt. Also was weißt, in der Früh mache ich es mir selbst und abends schlafe ich dann mit meiner Partnerin. Oder, dass ich am Anfang des sexuellen Spiels mich von der Partnerin so verwöhnen lasse, dass ich zum Samenerguss komme, aber weiß, ich bin nochmal gefordert. In einer halben Stunde, dreiviertel Stunde bin ich nochmal gefordert, da muss ich ran. Ich kann jetzt nicht sagen, jetzt bin ich gekommen, und jetzt bin ich weg. Dann kann ich natürlich, wenn ich den zweiten Geschlechtsakt mache oder das zweite Mal mit einem erregierten Penis aktiv bin, kann ich es natürlich wesentlich länger aushalten. Und dann kommen beide auf ihre Kosten. Und das Dritte, und das würde ich vielen jungen, gerade jungen Männern empfehlen oder auch Männern, die das nie kontrollieren können, diese sogenannte Stopp-Start-Technik. Was ist das? Also nicht Start-Stopp, wie wir es vom Auto her kennen, wenn wir an der Ampel halten, der Motor ist warm genug, dann schaltet sich ja bei den meisten Fahrzeugen der Motor ab. Das nennt sich Start-Stopp. Hier geht es um Stopp-Start. Was ist das? Dazu, Katharina, habe ich hier einen Penis aufgebaut.
Ja, einen sehr großen Penis.
Ein sehr großen männliches Modell.
Aus Silikon.
Aus Silikon.
Hat aber ohne Batterien.
Ohne Batterien, hat der schon ein bisschen Angst eingejagt, hat unten einen Saugnapf.
Ach du.
Und die Übung schaut folgendermaßen aus. Das kann ich alleine als Mann nicht trainieren. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil wir Männer dann irgendwann nachlassen mit unserer Konzentration, sage ich mal. Das sieht folgendermaßen aus. Der Mann nimmt seinen Penis und die Frau legt ihre Hand über den Penis des Mannes hinweg. Dann wird ihm onaniert. Und wenn der Mann merkt, oh, 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 jetzt wird es gefährlich, dann stoppt die Frau mit ihrer Hand die Hand des Mannes. Dann wartet man, bis dieser Point of No Return wieder verschwindet und beginnt und dann wieder von. Und dann tut man wieder weiter, genau. Man kann es natürlich auch so machen, dass die Frau die Hand drauf hat und der Mann legt die Hand auf die Hand der Frau. Aber da besteht eben die Gefahr, dass der Mann eben nicht diese Zurückhaltung hat, dass er ihn bremst. Und wenn ihr jetzt sagt, das trainierst du selbst zu Hause, dann kann ich ganz ehrlich sagen.
Dann schafft das einmal, dann schafft das vielleicht zweimal.
Und beim dritten Mal sagt er, ihr könnt mich lecken. Ich lasse das jetzt einfach kommen, weil das gerade so schön ist oder gerade so geil ist. Und deswegen ist diese Stopp-Start-Technik mit der Partnerin eine sehr, sehr gute Methode, das immer weiter hinauszuzögern. Mhm. Also beim ersten Mal schafft man es vielleicht zweimal, beim nächsten Mal dreimal, dann viermal, dann fünfmal. So steigert man das immer weiter, dass der Penis so konditioniert wird, dass der weiß, okay, selbst wenn ich kurz davor bin, ich muss nicht unbedingt kommen, ich kann das kontrollieren, ich lasse das wieder leicht zurückgehen, diese Plateauphase, in der sich der Penis da befindet. Also vielleicht muss man da noch was zu den vier Phasen sagen. Werde ich zum Abschluss, wenn wir unseren Kernsatz nochmal ansprechen, werde ich nochmal was dazu sagen. Und dann geht es leicht zurück von dieser Phase, der Plateauphase, geht es zurück in eine sogenannte Rückbildungsphase und dann nehme ich einen neuen Anlauf mit einer neuen Erregung
und
probiere es dann weiter. Und so kann ich, wie gesagt, meinen eigenen Penis konditionieren, zusammen mit der Partnerin, und ich lerne einfach, dass ich es immer länger hinauszögere.
Aber prinzipiell ist Hand auf Hand, egal wie und wer und wo, ist ja nie verkehrt, weil der Empfangende ja immer zeigen kann, was
schön für ihn ist.
Zum Lernen ist das super.
Ja, genau. Das würde ich ja auf umgekehrt genauso empfehlen, wenn Männer nicht wissen, wo sie und wie sie die Frau anfassen sollen. Das ist ja auch bei jeder Frau anders. Der eine will einen Finger drin, die andere wieder nicht. Eine will es direkt auf der Klitoris, die andere mehr in der Umgebung. Auch die Bewegungen, die man ausführt, sind ja bei Frauen sehr, sehr unterschiedlich. Und da braucht man eben die geführte Hand des Partners.
Genau. Du hast den Kernsatz angesprochen.
Ja.
Der Kernsatz der heutigen Sendung. Mhm. Frauen und Männer sind anders und doch so gleich.
Ja, was ist da anders und was ist doch so gleich? Also Masters und Johnson haben in den 50er, 60er Jahren, seien zwei amerikanische Sexualwissenschaftler, die haben einfach rausgefunden, was gibt es für Möglichkeiten, was tut sich da im Körper eines Mannes und einer Frau. Man hat festgestellt, es gibt vier Phasen, eine sogenannte Erregungsphase, eine Plateauphase, eine Orgasmusphase und eine Rückbildungsphase. Die sind bei Männern und Frauen gleich. Das heißt, auch die Frau der Erregungsphase, die ist nur länger als beim Mann. Die Frau deine Plateauphase, die ist auch in der Regel länger als beim Mann und sie kann auch in dieser Plateauphase verbleiben. Dann gibt es diese Orgasmusphase, die ist im Grunde auch gleich, nur dass Frauen möglicherweise multiple Orgasmen haben, das heißt, sie kommen mehrmals in diese Orgasmusphase. Und die Rückbildungsphase ist auch gleich, mit dem Unterschied, dass die Männer eine sehr stark abfallende Rückbildungsphase haben, also komatöses Verhalten.
Die halbe Stunde.
Die sind einfach platt, die kannst du vergessen. Und bei den Frauen weicht dieses Gefühl eben sehr langsam aus dem Körper raus. Das heißt, dieses Nachkuscheln ist für Frauen sehr, sehr wichtig. Viel, viel wichtiger wie Männer. Die würden am liebsten schlafen, sich umdrehen. Und bei Frauen ist es häufig so, dass die eher das noch nachkosten wollen. Also diese vier Phasen sind von den Namen her gleich, aber mit der unterschiedlichen Intensität. Und gerade bei Frauen, wenn die in der Plateauphase sind, dann kommen die ja nicht zum Orgasmus, sondern bleiben die so in so einer Welle drin. Und das fühlt sich für Frauen sehr, sehr gut an. Und dann bildet sich das wieder zurück in dieser Rückbildungsphase, in die Orgasmusphase. Die hat man einfach ausgelassen, weil man es heute vielleicht nicht braucht oder weil man sich nicht über diesen Punkt zwingen will oder kann, weil man nicht loslassen kann. Dann ist es auch völlig in Ordnung. Ja.
Also bei Mann oder bei Frau, der Orgasmus ist nicht immer das Nonplusultra.
Ist nicht immer das Nonplusultra. Und ich bin noch eine kleine Geschichte aus meiner Praxis. Vor vielen Jahren bin ich noch schuldig. Ich nenne ihn den Freitagsmann. Der junge Mann war bei mir und hat mir gestanden, dass er am Freitag immer Medikamente einnimmt. Das hält dann ganz gut bis zum Sonntag. Und sie hat mir erzählt im Einzelgespräch, sie hat ein Riesenproblem. Der will immer am Wochenende Sex mit ihr, aber niemals unter der Woche. Und sie will halt auch einmal am Dienstag oder am Mittwoch, wenn die Kinder vielleicht einmal früher schlafen oder wenn es gut geklappt hat. Und da verweigert er sich. Und sie versteht das nicht und warum das immer am Wochenende sein muss und so weiter. Ja, Hintergrund des Ganzen war eben, dass sie nicht wusste, dass er eine Tablette einnimmt. Und die nimmt er eben am Freitag ein und nicht unter der Woche, weil am Freitag bis Sonntag die Wahrscheinlichkeit eben am größten ist, dass Sexualität passiert. Warum nimmt er diese Tablette ein? Weil er mit Anfang 30 schon an einer schweren Erkrankung leidet. Das wusste auch seine Frau. Er ist an MS erkrankt. Und MS, diese Medikamente gegen MS, die sorgen dafür, dass sich eine erektile Dysfunktion einstellt. Das wusste sie aber nicht.
Ja, Kommunikation.
Und sie beiden haben nicht kommuniziert. Und als sie mir beiden ihre Geschichte erzählten und dann zusammen bei mir waren und ich den Mann aufgefordert habe, es ihr vielleicht dann doch mal zu sagen, was er da macht, weil ihm dieses Medikament, das er da einnimmt, damit er da keinen Schub kriegt, sondern die Nebenwirkungen hat, nämlich, dass es eben zu einer erektilen Dysfunktion kommt, damit war das Problem letztendlich behoben. Also da sieht man mal wieder.
Kommunikation.
Das A und O in Partnerschaften, sowohl im alltäglichen Umgang miteinander, als auch in der Sexualität.
Peter, das war eine sehr, sehr, sehr interessante Folge. Und ich hoffe, dass der ein oder andere oder die ein oder andere vielleicht den ein oder anderen Denkanstoß bekommen hat. Wie gesagt, das sind ja immer Themen, die man nicht gerne anspricht oder wo nicht so oft öffentlich darüber gesprochen wird. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du heute wieder dein Wissen mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank. Ich fand es wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Wir sehen uns im Februar wieder.
Im März,
mein Gott! Ja, alle zwei Monate, soweit sind wir schon.
In den ungeraden Monaten,
im März. Da geht es wieder eher um ein Partnerschaftsthema auch. Um welches Thema geht es denn dann?
Ja, wir wollen uns im März über 10 typische Fehler in Partnerschaft unterhalten. Also was so typische Fehler sind, die man vermeiden sollte, weil sie eigentlich immer dazu führen, dass es große Gräben in Partnerschaften gibt.
Das sind eigentlich immer dieselben wahrscheinlich, oder? Oder sehr häufig dieselben?
Also ich habe 10 typische Fehler mal so herausgearbeitet und die möchte ich ganz gerne kundtun. Und da werden wir beim nächsten Mal darüber berichten und auch einen Weg daraus, dass man nicht in dieses Fahrwasser reinfällt. Also ich sage es jetzt einmal nur, ein Punkt, damit man es mal so leicht angeschnitten hat, die Eltern des anderen schlecht machen. Also das ist so ein typischer Fall, dass man über die Familie des anderen herzieht oder schimpft. Das kann nicht funktionieren.
Okay, dann sind wir gespannt.
Ja, ich freue mich auch wieder, Katharina. Danke dir für das Interview. Es war jetzt jede Menge natürlich wieder Wissensstoff, auch für unsere Hörer und Hörerinnen. Und mir hat es wieder Spaß gemacht und lieben Dank, dass du wieder bei mir warst.
Ich sage danke, dass ich mal wieder persönlich kommen durfte. Und sollten noch Fragen offen sein oder ihr irgendwelche Punkte habt, schreibt es mir gern. Ich gebe alles an Peter weiter. Und
ansonsten bei mir in der Praxis.
Genau, www.derpaarberater.de.
Wunderbar.
Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Wunderbar nochmal und herzlichen Dank dir.